Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 2 2025, in dem wir die News aus dem Januar und auch noch ein bisschen aus dem Dezember 2024 und Januar 2025 besprechen. Es geht am Jahresanfang immer gut los, der erste News Podcast in diesem Jahr. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Ja, hallo, frohes neues Conan-Jahr. Ging ja schneller, als ich dachte, dass wir uns wieder hören.
Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke.
Hallo, von mir auch nochmal ein frohes neues Jahr. Ich war im Neujahrspodcast nicht dabei, dementsprechend kann man das bestimmt noch an der Stelle sagen.
Und im Bereich Anime in Deutschland sind wir auch ganz froh ins neue Jahr gestartet. Da gibt's nämlich jetzt, wie wir die News hatten wir jetzt immer über die Wochen verteilt, die ersten 8 Filme bisher, soweit wir wissen, auf ProSieben Max. Es hat jetzt angefangen im Januar mit Film 1 am 3. Januar und ging dann immer so weiter an jedem Freitag. Am 10. Januar dann Film 2, am 17. Film 3, 24. Film 4. Und so geht das jetzt immer weiter erstmal. Und ja, das ist natürlich, wir freuen uns ja hier immer, wenn wir auf ProSieben Max DirectiveCon zu sehen bekommen. Wir hatten die ersten 12 Filme ja jetzt schon letztes Jahr in Marathons an Karfreitag und Allerheiligen und jetzt starten wir dieses Jahr mit nochmal den ersten 8 Filmen bisher, einmal pro Woche ein Film. Wir mögen die Marathons, wir mögen es aber auch, wenn es einfach so im Fernsehen kommt, deswegen sicherlich eine schöne Sache für alle die gern mal am Freitagabend Conan im Fernsehen einschalten wollen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte jetzt letztens mir die DVDs nochmal vorgenommen, auch so ein Wochenende nach dem anderen, das mal wieder zu gucken. Bin aber noch nicht so weit gekommen. Aber von daher, ja, schön, dass es bei ProSieben Max auch so läuft. Die Filme sind ja immer spannend, egal wie alt sie sind. Und wir blicken schon auf eine, ja, glorreiche Filmgeschichte, sag ich mal, in der Anzahl zurück. Ich erinnere mich immer noch an die Anfangszeit, wo ich nur so 4 oder 5 Filme hatte. Oder sagen wir mal, selbst wenn wir auf 12 hochgehen, ist heutzutage, wenn wir die Zahl anblicken, auch nichts mehr. Also wenn du da bei 12 angekommen bist, dann denkst du dir, ja, jetzt nochmal die gleiche Anzahl und dann ist immer noch nicht vorbei. Also ja, wirklich sehr schön, dass die Filme bei uns sind, dass sie bei uns laufen, auch im Fernsehen laufen. Wenn man da abends, ja, einschalten möchte und vielleicht die DVDs oder Blu-rays noch nicht hat oder einfach so einen gemütlichen Fernsehabend machen möchte, dann ist das immer eine gute Idee und da freue ich mich auch, dass ProSieben Max das zeigt. Denn wie gesagt, ich gucke die Filme selber auch immer sehr gerne nochmal und ja, das freut mich wirklich sehr, dass ProSieben Max da Conan so, ja, bereitwillig, kontinuierlich, wie auch immer man sagt, bei sich im Programm hält. Auch wenn manche Stimmen sagen, aber die Filme kenne ich schon alle, ich will lieber die Folgen haben. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, Filme sind da auch immer eine schöne, spannende Sache. Und solange wir auf die Folgen warten, wann auch immer die kommen werden, finde ich es gut, dass wir Conan bei ProSieben Max haben und da auch mit, ja, alten Episoden oder alten Filmen, die aber immer noch spannend sind, verwöhnt werden.
Verwöhnen trifft es, glaube ich, ganz gut. Also sich einfach mal am Freitagabend, wenn man die Zeit hat, hinzusetzen und ein bisschen in Detective Conan reinzuschauen, ist schon immer was Schönes. Ach ja, sowas kann man sich immer geben. Ich hätte da auch mal wieder Lust drauf. Irgendwie sind meine Freitage zu voll, aber vielleicht schaffe ich das trotzdem noch. Hätte ich schon mal wieder Lust. Genau, dementsprechend, man kann die irgendwie immer gucken und daher, von daher ist es gut, dass das auch immer wieder möglich ist bei ProSieben Max. Dann kommt ja doch vielleicht der ein oder andere und sagt, ach, Detective Conan, das habe ich doch auch mal geguckt. Kommt wieder zurück und denkt sich, ja, jetzt mal wieder ein Rewatch oder jetzt mal wieder gucken, was da überhaupt passiert oder was da bisher passiert ist. Ich meine, so ging es mir auch irgendwann mal, wo eine zwischenzeitliche Pause da war und dann stieg man wieder ein, weil man es irgendwo wieder, weil es einem irgendwo wieder begegnet ist. Deswegen Präsenz ist ganz wichtig, um gerade die ehemaligen Zuschauer da zurückzugewinnen und halt vielleicht auch neue zu akquirieren. Das ist schon wichtig. Und da eignet sich Con natürlich auch echt gut für, weil es sind halt einfach sehr, sehr viele Filme. Von daher schaltet ein, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt. Lohnt sich immer.
Und wo wir gerade auch von Film auf Disc gesprochen haben, jetzt gibt es eine erste News so ein bisschen zu Film 27 auf Disc. Da hatten wir ja bisher noch gar nichts zu erfahren, außer dass man natürlich annehmen kann, dass Crunchyroll die das wieder bringt, aber angekündigt war noch nichts. Jetzt ist im Shop Akiba Pass, den kennen ja vielleicht einige aus der deutschen Anime-Szene, ein Listing aufgetaucht für Detective Conan 27, der Film, das Millionen-Pentagramm. Pentagramm mit einem M und eine Million statt fehlt und statt nur Millionen, also der Titel ist schon mal falsch. Naja, da wird der Film mit einem Release für den 6. Juni angegeben. Es steht aber auch in fetter Schrift da gleich mit drin. Veröffentlichungsdatum ist aktuell noch Platzhalterdatum. Sobald wir mehr erfahren, werden wir den Release umgehend aktualisieren. 6.6. ist, so habe ich das gehört, wohl einer der Termine, wo Crunchyroll halt, also Crunchyroll bringt ja immer zu festen Zeiten Dinge raus, so in Monaten. Und das ist einer davon. Also vielleicht ist das auch einfach nur von Akiba Pass eine Schätzung. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Preis 24,90 für Blu-ray und für DVD. Ja, und das ist dann im Prinzip auch schon alles. Alles andere, weitere Details. FSK 12, also. Gibt, also offiziell ist das eigentlich auch noch nicht. Vielleicht auch eine Schätzung. Restliche Details, außer Deutsch und Japanisch Sprachen und Untertitel Deutsch, alles andere ist TBA. Ja, muss man sich natürlich ein bisschen vorsichtig betrachten, wie genau das jetzt alles ist. Dass der Film kommt, es sollte, glaube ich, niemanden überraschen. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass das so bestätigt wurde, aber behalte da lieber nochmal connews.org im Auge, ob es da noch irgendwelche Updates irgendwann so gibt, weil das ist jetzt noch ein bisschen wackelig, aber immerhin ein erstes Zeichen von Film 27 auf Disc.
Ja, und das ist ein schönes Zeichen, finde ich. Ich meine, wie du sagtest, wir haben alle eigentlich damit gerechnet, dass der Film irgendwann kommt. Dieses Jahr auch noch. Wann genau ist ja immer Anfang, Mitte, Ende. Weiß man ja nie so genau. Aber ich denke mir, wenn sie das jetzt halt schon in ihrem Shop da reinnehmen, dann stehen die Zeichen eigentlich recht gut. Ja, dass sozusagen sicher ist, dass der Film bald kommt. Ob das jetzt Mitte des Jahres wird oder doch eher Ende des Jahres, ja, das schauen wir mal. Aber ja, wie gesagt, ich denke mir immer, naja, wenn noch gar nichts dazu vielleicht bekannt ist oder so, dann hätten sie das noch gar nicht reinschreiben müssen oder so. Sie hätten es ja auch komplett leer lassen können. Aber dass sie jetzt da schon mal so ein bisschen was reingesetzt haben, ich denke mal, da ja, kann man guter Dinge sein. Oder die Leute, die den Shop betreiben, haben sich gedacht, weißt du was, schreib das schon mal rein. Das wird schon kommen. Irgendwann kriegen wir da irgendwas. Wäre natürlich blöd, wenn es nicht dieses Jahr passiert und die das da dann die ganze Zeit drin stehen lassen. Aber ja, ich denke, der Film wird dieses Jahr kommen. Bin da eigentlich guter Dinge. Würde ihn auch eher gegen Ende des Jahres einordnen. Aber wie gesagt, wie Lasse sagt, bleibt aufmerksam, folgt uns auf unseren Kanälen. Da werden wir berichten, sobald es da noch ein paar mehr Details zu gibt. Aktuell ist aber schon mal schön, ein Lebenszeichen zu sehen.
Genau, also es kommt dieses Jahr ein Film. Ich glaube, Kontinuität ist hierbei das Allerwichtigste. Wenn es immer wieder kontinuierlich gleich bleibt, dann haben wir keine, sagen wir mal, Veränderungen zu befürchten, und solange es nicht zu Veränderungen kommt, dann können wir uns darauf verlassen, dass wir immer wieder neue Filme bekommen, die dann vielleicht auch wieder im Fernsehen laufen können.
Und jetzt haben wir in diesem Segment noch eine sehr traurige News zum Abschluss. Denn wir hatten diesen Monat die Meldung erhalten, dass der deutsche Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann am 21. Januar durch Selbstmord selbstbestimmt aus dem Leben verschieden ist, so wie es seine Angehörigen und Freunde und Familie auf der Webseite in einem Nachruf formulieren. Er war 37 Jahre alt und wir kennen ihn aus in Detektiv Conan aus dem Spin-off The Carpet Hansawa, die Anime-Adaption von dem Parodie-Manga, die ja auf Netflix dann auch auf Deutsch lief. Dort hat er den Protagonisten gesprochen, war auch sonst Makoto Hansawa. Und auch ansonsten war er als Comedian, Hörbuchsprecher, Synchronsprecher in Deutschland sehr aktiv. Und ich fand auch sehr gut aktiv. Gerade in Hansawa hat er das sehr toll gemacht. Und ja, eine leider sehr traurige News, dass er jetzt auf diese Art und Weise verstorben ist. Wie in dem Nachruf und in unserer News auch hier an dieser Stelle der Hinweis darauf, wenn ihr Suizidgedanken haben solltet, dann wendet euch bitte, sucht euch Hilfe, zum Beispiel bei der anonymen Telefonseelsorge unter den Rufnummern 0800 111 0111 oder auf telefonseelsorge.de, anonym und rund um die Uhr. Und ja, Marcel Mann, ein sehr, sehr schade, große traurige News und Ruhe in Frieden.
Ja, ich muss sagen, als mich diese Nachricht erreicht hat, war das wirklich ein Schock für mich, weil Marcel Mann ist weniger, also, wie sag ich's, er ist ein paar Jahre älter gewesen als ich und ich dachte so, bitte was? Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das erste Mal gehört habe und mir das gesagt wurde. Und als dann eben entsprechend die Meldung auch zu sehen war und ja, wie er sich quasi dazu entschieden hatte, habe ich echt gedacht, wow, das tut mir echt leid. Und auf der anderen Seite fand ich es unheimlich erschreckend, weil es muss ja wirklich gravierende Gründe für diese Entscheidung gegeben haben. Und ja, wie gesagt, aufgrund seines jungen Alters, sage ich mal, war das dann noch mal krasser. Und ich dachte echt, wow, also das finde ich sehr schlimm. Und ich finde es wirklich unheimlich auch schade, dass das so gelaufen ist. Nicht nur wegen seiner Synchronkarriere, auch menschlich war er ja bestimmt total toll und die ihn kennen und kannten, die werden bestimmt da trauern, sehr. Und daher auch mein aufrichtiges Beileid an alle, die sich in Trauer befinden, die Familien, die Angehörigen, Freunde, Bekannte. Das ist wirklich, ja, ein harter Schlag. Und ja, mir war Marcel Mann auch als erstes bei Hansawa dann ein Begriff und ich habe noch so letztens mal wieder drüber nachgedacht, wie das so anfing mit Hansawa-san, wie es dann zu Netflix kam und wo dann auch Kevin, wir kennen ihn alle, gesagt hat, wenn das mal zu Netflix kommt, dann bin ich dabei. Und auch ich hab's mehrfach gesehen dort und mit Freunden zusammen gesehen. Und ja, es war einfach eine unglaublich tolle Serie. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Und deswegen habe ich so letztens, als ich so an den japanischen Manga gedacht habe, ja, da ist ja noch genug Material da. Ich hoffe, das geht irgendwann mal weiter, weil das war echt eine tolle Serie. Hat Spaß gemacht, das auch mal so zwischendurch zu gucken. Ich habe echt gelacht dabei und dachte dann eben auch an Marcel und dachte, ja, er hat das echt super gemacht. Und ja, gerade so ein Comedy-Manga passt eigentlich perfekt auch so zu ihm, der ja Synchronsprecher und Comedian ist. Das ist einfach sein Ding. Und dann kam diese Nachricht und ich dachte so, oh mein Gott, oh nein. Und ja, wirklich sehr traurig. Also das tut mir echt leid. Also ja, da ja, kann ich einfach nur nochmal mein herzliches Beileid an allen sagen. Und ja, finde es eigentlich traurig, dass wir das Jahr mit einer traurigen News beginnen müssen.
Ja, von meiner Seite auch ganz viel Kraft an die Angehörigen und Ruhe in Frieden, Marcel.
Und dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir diesen Monat die News, dass der 105. Band von Detektiv Conan erschienen ist, jetzt am 17. Januar. Und ja, da werden wir dann auch wieder einen Themenpodcast zu machen. Das hat bisher leider noch nicht geklappt, aber der kommt noch, keine Sorge. Da könnt ihr dann reinhören und erfahren, was wir genau über diesen Band denken, zum Inhalt und allem anderen drum und dran. Und dann hatten wir auch noch die News über den kommenden Release, den nächsten kommenden. nämlich das Yaiba Bundle 17 plus 18. Da hatten wir wieder in Zusammenarbeit mit Egmont Manga exklusiv die finalen Cover und die Inhaltsangaben zu Band 17 und Band 18, die in diesem Bundle eben erscheinen werden. Und genau, die Cover könnt ihr euch und die Inhaltsangaben könnt ihr euch bei uns im Newsblog angucken, wenn ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf haben wollt, was euch erwartet, wenn das Yaiba Bundle 17 plus 18 am 11. Februar diesen Jahres erscheint. Und da machen wir natürlich auch wieder Themenpodcasts zu diesen beiden Bänden.
Ja, das hat mich sehr gefreut, dass die News und die Informationen so kamen. Daher vielen Dank auch nochmal da an Egmont, dass das so geklappt hat. Das war wirklich sehr toll. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir die News-Podcast, nee, die News-Podcast, die Themen-Podcast zu den beiden Bänden dann machen werden. Und ja, bin dann schon sehr gespannt, was uns da Jaiba-mäßig erwarten wird. Und ja, wie gesagt, freue mich sehr, dass diese exklusive Zusammenarbeit wieder geklappt hat. Und ja, sagt nochmal vielen Dank.
Und dann hatten wir in diesem Monat noch das erste Kapitel aus dem neuen Fall im Detektiv Conan Weekly. Da kam am 22. Januar in Japan Kapitel 1137. Das kam dann am 27. Januar bei uns in Deutschland. Am 29. Januar dann Kapitel 1138 und bei uns in Deutschland im Detektiv Conan Weekly dann jetzt am kommenden Montag, den 3. Februar. Und dann geht es weiter in Japan mit dem am 5. Februar und so weiter. Und den Fall besprechen wir dann ausführlich, wenn der Fall abgeschlossen ist. Es geht dieses Mal wieder nach Nagano mit dem bekannten Trio und diesmal mit den Detective Boys. Und ja, diesen Fall besprechen wir dann, wenn er vollständig im Detective Conan Weekly erschienen ist, also hoffentlich im nächsten News-Podcast.
Ja, auch da bin ich sehr gespannt drauf, was draus wird. Ich habe letztens unsere Bände mal so ein bisschen durchgeblättert, ganz allgemein, was es so gibt. Und immer wenn da so ein Nagano-Fall kam, beispielsweise die rote Wand oder so, oder die Ei-Illusion da, war, glaube ich, sind zwei unterschiedliche Sachen gewesen. Vielleicht kamen die auch kurz hintereinander, weiß ich nicht mehr. Müsste die Bände nochmal lesen. Wieder ein Projekt. Die Fälle waren auf jeden Fall immer sehr spannend. Und deswegen, ja, bin ich da mal sehr freudig drauf, wenn es um Nagano geht. Und bin gespannt, was, ja, uns jetzt präsentiert wird. Und ich denke, wenn es auch mehr als drei Fälle werden oder Kapitel, was sagt man? Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, das ist dann schon ganz gut, weil dann kann man das so ein bisschen mehr ja, strecken, sich auch richtig Zeit lassen, die Spannung und so aufzubauen. Von daher bleibt gespannt und lauscht uns, wenn wir das dann besprechen.
Ich habe tatsächlich noch nicht reingelesen, weil es noch nicht ganz fertig ist und ich eigentlich ganz gerne die Fälle immer abgeschlossen an einem Stück lese. Tatsächlich mittlerweile. Dann bleibe ich auch besser im Spannungsbogen drin. Dementsprechend klingt das, was ihr jetzt hier schon beschrieben habt und berichtet habt, sehr spannend und ich freue mich darauf, wenn man dann das Weekly im Detail beim nächsten Mal besprechen kann.
Und dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir, wie im Jahresrückblick auch schon besprochen, die News gehabt, dass es neues Opening, neues Ending geben wird. Wir hatten ja letztes Jahr gar kein neues Opening. Und da haben wir alle uns sehr gefreut, dass es jetzt endlich Zeit wird für neues Opening 59 But No Love von Rainy, die wir ja schon kennen. Und neues Ending 72 Shooting Star von Warns. Auch die Band kennen wir jetzt auch schon ganz gut aus Detektiv Conan. Und die Folgen sind jetzt Anfang Januar gelaufen. Das heißt, wir hatten jetzt einen ganzen Monat mit diesen neuen Liedern und Opening- und Ending-Videos. Und ja, also endlich mal wieder ein bisschen frischer Wind. Wie frisch ist er denn? Ist es toll, diese neuen Sachen? Oder ist man eher so, ah, schade, das hätte ein bisschen besser sein können jetzt nach so langer Zeit?
Puh, schwierige Frage. Also bei mir obliegt auf jeden Fall die Freude. Vielleicht ist es aber auch dem geschuldet, wie gesagt, dass wir das letzte Jahr überhaupt keine Abwechslung hatten und jetzt das neue Jahr starten und da ist was Neues und man denkt, boah, es ist was Neues, richtig gut. Neue Sängerin, neues hier Opening, andere Art und so und wie, also dass man da irgendwie so drin ist. Und ja, ich so, Wenn ich so jetzt überlege, also so von den ersten Gedanken her, die ich hatte, auch schon ein bisschen her, war ich, glaube ich, so, dass mir das Ending vom Gefühl her so ein bisschen mehr gefällt. Also beim Opening musste ich am Anfang erst so ein bisschen reinkommen, hat mir dann aber, wie gesagt, beides sehr gut gefallen, gefällt mir aktuell auch. Nichtsdestotrotz gleich direkt hinterher gesagt, würde ich hier neue Abwechslung dann auch bald schätzen. Also, wenn uns die jetzt wieder ein ganzes Jahr begleiten, dann sage ich am Ende des Jahres wieder irgendwas anderes dazu. Ja, von daher würde es mich ganz allgemein freuen, wenn es da Opening und Ending wieder ein bisschen mehr Variation das Jahr über gibt. Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber ja, Stand jetzt gesehen, wie gesagt, gefällt es mir soweit ganz gut. Das Opening und Ending hat jetzt hier ein bisschen mehr Ei-Thema, was mir ja auch liegt. Und ja, am Opening, das ist ja recht frisch. Sie singt das sehr gut. Man kommt da eigentlich gut in die Episode rein. Es gibt ein paar tolle Zeichnungen, die mir da auch gut gefallen, in den speziellen Outfits. Und ja, das Ending ist wieder etwas ruhiger gehalten, was ich auch sehr gut finde. Man wird aus der Episode rausgeleitet. Am Anfang sieht man Shio so ein bisschen, da passiert nicht wirklich groß was. Und danach ist dann so eine typische, ja, Eisszene, sage ich mal, wo sie dann mit ran und den Detective Boys da auf der Straße lang geht und da ist da ein Hund, wenn ich mich recht erinnere, und sie dahin da ganz liebevoll streichelt und so. Das passt einfach zu ihr. Und dann, ja, am Ende dann noch unser Shooting Star da, die Sternschnuppe und mit guten Wünschen fürs neue Jahr. Von daher, das finde ich aktuell, finde ich sehr schön. Da freue ich mich drauf, dass uns das jetzt erstmal erhalten bleibt, dass wir eine gelungene Abwechslung bekommen haben.
Also ich kann mich da der Tendenz von Olli anschließen. Das Ending gefällt mir mehr als das Opening. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Opening sehr im Grau, Schwarz-Weiß gehalten ist. Also das ist was, wo ich so sagen muss, okay, ich verstehe den Sinn davon und die Idee dahinter. Aber naja, es ist halt im Endeffekt trotzdem Grautöne. Und dieses Farbthema ist ganz interessant, was sie sich da überlegt haben. Und dass das dann auch immer in den Episoden, was wir ja gleich noch besprechen werden, so wiederkehrt von der Idee, finde ich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das sonst auch immer so war, dass die Openings so ein bisschen so auch einen Einfluss auf die Darstellung in den Folgen hatte. Das ist mir eigentlich nicht so bewusst gewesen bisher. Das Einzige, was ich definitiv sagen muss, ist, songtechnisch, ja, ist okay, aber reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass so konkret auf einen Fall halt Bezug genommen wird. Ich weiß warum und ich verstehe das Ganze auch, weil der Hype ist natürlich da. So ist es nicht. Aber irgendwie, gerade wenn man jetzt die Fälle, die wir jetzt hatten, die gar keinen Bezug zu diesem Opening haben, dann ist es natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen, der nicht den Manga verfolgt, dann eine Überraschung, dass dieser Fall oder das, was da angeteasert wird, nicht so die hundertprozentige Relevanz haben oder nicht klar ist, worauf die überhaupt hindeuten sollen. Also das fand ich so ein bisschen, keine Ahnung. Vorher war das immer so, ja, es wurde Bezug genommen auf das, was in der Zeit des Openings quasi an Fällen kommt. Also die Charaktere wurden schon irgendwie ins Opening eingebaut, meistens, wenn es dazu dann Fälle in der absehbaren Zeit gab, aber es war nicht so konkret diese Fallbezüge, zumindest nicht also in meiner Erinnerung. Ich war mir da irgendwie nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Es ist mal ganz interessant, dass sie es so anders gemacht haben und so speziell. Mal gucken, was sie sich noch überlegen. Und zum Ending muss ich ganz klar sagen, also bisher das letzte Ending und dieses Ending, die sind beide irgendwie cool auf ihre eigene Art und Weise. Also das mag ich persönlich sehr, wie sie die Endings aktuell gestalten. Es ist natürlich eine klassische Ei-Szene. Ich mag sehr, dass sie am Ende noch Genta anschnauzt, für was auch immer er da gesagt hat. Es ist immer wieder eine Freude, die Gesichtsausdrücke da zu sehen und die Emotionen in den Gesichtern. Ja, aber so wie Olli auch gesagt hat, es wäre schon ganz schön, wenn sie das dann abwechseln, weil wenn ich dieses Opening jetzt nach dem Fall sehe, der dann irgendwie, keine Ahnung, Anfang des Jahres oder sagen wir mal, der läuft irgendwann im März, dass der dann lief und dann immer noch dieses Opening für den Rest des Jahres habe, ohne Bezug thematisch. Boah, weiß nicht. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre ganz schön. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein neues Opening, wir haben ein neues Ending. Darüber kann man sich auch erstmal freuen. Was hältst du denn davon, Lasse?
Ja, ich glaube, ich finde, ein Großteil des Openings ist ja nicht direkter Bezug, sondern nur indirekt, weil wir uns auf diese drei Figuren konzentrieren. Es gibt natürlich diese kleinen Flashes da, die eher Bezug nehmen, aber dieses da, wo Kuro da auf dem Boot fährt und sie kommen da auf die Insel und so, das ist ja alles, hat ja alles keinen Bezug allgemein. Ich glaube deswegen, Leute, die nur den Anime gucken, fühlen sich, glaube ich, dadurch nicht wirklich gespoilert. Also ich glaube nicht, dass man so das Gefühl hat, oh, das ist jetzt irgendwie, verrät mir jetzt groß Dinge, die ich nicht weiß. Sondern vielleicht so ein, zwei Dinge, wo man sagt, hä, was ist das denn? Aber das ist jetzt auch nicht, ich glaube, das ist eher so ein bisschen anteasern und weniger spoilern. Weil sonst der Rest der Szenen ist halt so. Aber es kommen halt die Leute vor. Rumi kommt vor und Rumi kommt in den ersten beiden Episoden vor. Rum bzw. Wakita kommen vor. Rum kommt in den dritten und vierten Episode dieses Jahr vor. Also so ein bisschen Bezug hat man da ja schon. Ich finde das Opening tatsächlich besser als das Ending. Sowohl Song als auch Video. Ich mag die Energie von Rainy. Und das Lied und das Opening, ja, es ist durch dieses Schwarz-Weiß. Da hat man teilweise Szenen, wo man sich also denkt, was gucke ich, das sehe ich da gerade irgendwie. Und dieser letzte Shot da mit dieser Insel ist auch so ein bisschen, hä, okay, also ich glaube, der eine steht da und der andere da und das ist dann so ein bisschen, naja, aber trotzdem finde ich das besser. Das Ending finde ich einfach langweilig. Sowohl den Song als auch das Video. Es ist halt schon wieder irgendwie kleines bisschen neue Szenen und dann hier haben wir nochmal diese vier oder fünf alten Szenen neu animiert. Und so als machen das als Montage. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie in den Openings und Endings irgendwie das dritte oder vierte Mal, dass wir diesen Shot von Haibara da, wo sie sagt, mein Name, Codename war Sherry, dass wir den irgendwo neu animiert in einem Opening und Ending sehen. Und ja, und der Haibara-Bezug ist halt schon wieder so, weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich in Japan, auf japanischen Social Media, gab es einen kleinen, nein, ich will nicht sagen Shitstorm, war ein bisschen Backlash deswegen, weil das Promo-Cover, das Variant-Cover von der Single des Liedes hat Shinichi und Ran drauf. Und angeblich sagen die japanischen Fans, der Text passt auch eher zu Shinichi und Ran. Also, dass die Band dann so gedacht hat, es wäre so ein Shinichi und Ran-Ending. Und stattdessen hat das Anime-Team wieder ein Haibara-Ending mal wieder draus gemacht. Wie ja in letzter Zeit sehr oft Haibara-fokussierte Endings und so sind. Und da gab es einen kleinen Backlash dagegen, dass wieder gesagt wurde, das Anime-Team versucht, Haibara zu pushen. Was ist ja in den letzten. Aber seit Film 19 hat man das regelmäßig mal, dass die Leute sagen, es gibt irgendwen hinter den Kulissen, der Haibara unbedingt pushen will. Im Anime-Team, was im Manga halt nicht so ist. Weiß ich jetzt nicht. Also, es war zumindest so deutlich, dass ich das irgendwie auch mitbekommen habe. Also, auf Social Media nicht alle Fans waren ein bisschen sauer. Deswegen. Aber auch abgesehen davon, dass ich jetzt Shinichi Ran auch lieber mag als Haibara, finde ich es trotzdem einfach langweilig. Also, und ja, es kann mal ganz nett sein, wenn man alte Szenen neu animiert. Das machen sie ja auch nicht nur für Haibara, sondern auch für andere Charaktere mal. Aber das ist jetzt irgendwie auch, also, man kann sich auch mal ein bisschen mehr was Neues einfallen lassen, so. Also diese, mein Name ist Sherry-Szene, die brauche ich jetzt, habe ich jetzt nicht nochmal gebraucht und so. Deswegen gefällt mir das Opening und das Lied und Video deutlich besser als das Ending. Und auch ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten die Lieder auch mal wieder wechseln. Das wäre schön.
Aber es ist doch trotzdem neu, dass die Openings so sehr arg fallspezifisch sind, oder? Weil irgendwie, also mein Gefühl ist schon, dass wenn das Opening jetzt länger läuft, als sagen wir mal bis zu dem Fall, der jetzt als nächstes manga-technisch kommt, dann ist da auch irgendwas schiefgelaufen, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist so spezifisch. Hatten wir das wirklich schon mal so in der Art? Ich kann mich nicht erinnern.
Also wir hatten mal das Ending, was sehr stark Bezug genommen hat auf den Kindergartenfall. Futari no Byoshin. Und der Kindergarten verlief dann nicht mal während dieses Endings, sondern erst danach, weil sie das später adaptiert haben. Das war auch geil. Da haben Leute damals spekuliert, Skippen sie den Kindergartenfall im Anime und haben ihn quasi in dem Ending adaptiert, aber nee, er wurde dann auch richtig adaptiert. Ja, da fällt mir halt sowas ein wie Opening 22, was dann damals war zu dem Clash of Red and Black oder wie man das halt im englischen Fandom. Da gab es ja, ich glaube, Philips Lieblingsopening, Aiwa Kurayami no Nakade, was ja sehr spezifisch war. Aber das war halt auch spezifisch in dem Sinne, wie das hier halt ist, dass die halt die Organisationscharaktere und FBI und Hidemi und Eiske so gezeigt wurden. Was dann halt spezifisch dafür war, aber nicht konkreter Inhalt. Also ein bisschen, das war dann schon so ein bisschen ähnlich wie hier, weil ja, es gibt so ein paar konkretere Sachen zum Fall, aber ein Großteil ist ja einfach nur so Moodshots von den Charakteren so. Also ein paar Openings und so hatten wir und Endings hatten wir schon mal, die sich ein bisschen deutlicher beziehen, aber ja, es ist nicht die Regel.
Aber gut, ja, das mit dem Ending hatte ich jetzt nicht, also wusste ich auch nicht mehr, dass das tatsächlich der Fall ist. Ich meine, ich hoffe, dass das nicht so häufig passiert. Die sollten sich schon ein bisschen absprechen, wann sie welche Openings zu was schalten oder Endings thematisch. Naja, klappt ja jetzt hoffentlich hierbei.
Ja, das letzte Ending hatte ja auch den Bezug zu dem kommenden Fall. Und das war dann auch nicht adaptiert, weil wir hatten da ja Rumi und sie steht da mit ihrem Regenschirm, ne?
Ja, der Regenschirm.
Und das alles, das hatte ja auch schon die Anspielung und das ist dann nicht währenddessen adaptiert worden. Also ja, muss noch dran gearbeitet werden an der Absprache.
Ja, ich sehe schon kommen, das Opening wechselt vor besagten Fall. Aus 100, Band 104. Das wäre ja geil. Also, das würde ich ja wieder feiern. Hallo, wir haben schon wieder ein neues Opening. So Ende Februar, kurz vor der Ankündigung, dass im März die neuen Folgen dann die Manga-Adaption kommt.
Ja, wir haben so lange an den neuen Openings gearbeitet, jetzt können wir sie. Ein Jahr lang haben wir uns zurückgehalten und jetzt wechseln wir jeden Monat das Opening. Oder alle zwei.
Genau, jeden zweiten Monat kriegen wir plötzlich so sechs Openings und alle genau unpassend zu den jeweiligen Fällen. Oh, das würde ich ja, also das wäre. Dann machen wir nur einen Podcast nochmal dazu, so einen rein kleinen, kurzen Themen-Podcast dazu, wie man es nicht macht.
Ja, das wäre das andere Extrem. Ein Jahr nur eins und dann jeden Monat neues oder so 12 Openings und Endings in einem Jahr. Naja, da müssen wir nicht nur einen Podcast zu Openings und Endings machen, sondern ja, da steht ja eh noch einige aus. Also vielleicht wollt ihr das ja nochmal hören. Wir können ja nochmal Philipp anschreiben. Was ist mit dem Openings und Endings? Ich weiß gar nicht, wo wir da abgestorben sind, aber ja. Auf jeden Fall sehr interessant, was es so zu hören gibt. Das mit dem Kindergartenfall auch sehr schön. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Diese Idee auch. Ja, wir machen das nicht als Episode. Wir machen das nur als Ending. Ach ja. Aber ich kann auch verstehen, was Lasse gesagt hat. Also, ich habe es ja nicht so mitbekommen. Aber wenn das wirklich so war, dass die Zeichen eher auf Shinichi und Rand standen für das Ending und dann erhält man da auf einmal Ei, dann kann ich schon mich den Leuten anschließen und sagen, was ist das denn? Ihr wolltet doch das so, da so vielleicht machen und jetzt kommt da auf einmal eine ganz andere Person. Also da kann ich schon den Unmut dann verstehen.
Manche haben es dann auch gleich übertrieben, da haben die Leute gleich gesagt, irgendwie, das ist irgendwie die Band wurde verraten, weil die hat in ganz guter Absicht einen Shinichi-Ran-Song geschrieben und dann wurden sie betrogen vom Anime-Team, hintergangen. Und Gosho Aoyama wird vom Anime-Team irgendwie hinters Licht geführt und so. Und der arme Autor, der will doch nur das Gute und das Anime-Team will nur das Böse und das ist alles sehr traurig und so. Also manche Leute haben es dann auch übertrieben. Auch in Japan gibt es so Fans, die einfach immer dann ein Stück zu weit gehen.
Wobei ich jetzt aktuell auch gar nicht weiß, wird Aoyama für die Openings und Endings, was die da so machen, wird er da mit quasi involviert, dass er sagt, jo, könnt ihr so machen oder nee, das spoilert mir zu viel oder so?
Also das wissen wir nicht. Also da gibt es nicht wirklich Aussagen zu. Also man weiß, Aoyama hat schon mal irgendwie gesagt, mal zu irgendwelchen Folgen hat er mal gesagt, hinterher, ah ja, hier die Krawatte, die war in dieser Manga-Adaption rot von einem Charakter. Ich hatte sie mir aber eher als schwarz vorgestellt, so wenn man das im Manga einfärben würde. Und dann hat er dem Anime-Team gesagt und die haben es dann für den DVD-Release geändert. Also sowas in der Richtung macht er schon mal, aber ich glaube jetzt nicht, dass er die Openings und Endings so komplett absegnet. Ich glaube, da fehlt dann auch die Zeit. Und dann hatten wir noch in der spoilerfreien Zone noch eine News zu etwas Neuem im Anime, nämlich einem neuen Sprecher. Wir hatten das letztes Jahr, Toru Amuro, der Sprecher Toru Furuya, der hatte sich nach seinem Skandal mit der Fanaffäre und so weiter, hatten wir alles besprochen, von den Rollen zurückgezogen und jetzt hatten wir das erstmals, dass Amuro wieder aufgetaucht ist in animierter Form. Das heißt, er brauchte jetzt irgendwie einen neuen Sprecher und dieser neue Sprecher ist jetzt, den wir in Episode 1150 bis 51 jetzt das erste Mal gehört haben, ist Takeshi Kusao. Ein japanischer Synchronsprecher ist 59 Jahre alt, also über 10 Jahre älter als Toru Furuya. Und den kennt man vor allem als die japanische Stimme von Trunks aus Dragon Ball. Und er hat auch noch zum Beispiel in Slam Dunk den Protagonisten gesprochen, ansonsten einige Rollen, die man in Deutschland jetzt nicht so doll kennt. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr altgedienter japanischer Synchronsprecher, seit 1987 aktiv, sagt Wikipedia. Ja, und der hat jetzt Amuro gesprochen, ein bisschen kurz, ganz wenig in Episode 1150 und dann ein bisschen mehr in Episode 1151. Und was jetzt hier bei unserem Vorgespräch im Podcast aufgefallen ist, ihr habt gar nicht so richtig gemerkt, dass das ein neuer Sprecher war. Also muss er sich ja sehr gut eingefügt haben in den Anime, oder?
Also ich wusste, dass es einen neuen Sprecher geben wird, aber ja, genau. Also ich habe es auch nicht rausgehört im Endeffekt.
Ja, die Gedanken hat man sich gemacht, aber ich muss dazu sagen, da lag gar nicht mein Augenmerk drauf, als ich die Episoden dann gesehen habe, sondern ja, wie es so sein soll, mehr auf der Story und an sich, was so passiert und so. Und dann irgendwie erst hinterher habe ich dann so kurz Gedanken gehabt, ja, war das jetzt eigentlich ein anderer oder nicht? Also so genau kenne ich ja die japanischen Sprecher. Nicht unbedingt, außer vielleicht Conan oder ja, Mitsuhiko fällt mir da noch ein oder so, die man vielleicht auch aus anderen Serien, wenn man sie denn auf Japanisch guckt, mal gehört hat oder so. Aber ansonsten bin ich da ja nicht so bewandert drin, sage ich mal. Von daher würde ich sagen, meiner Einschätzung nach, das hat super gepasst. Er kann da gut weiterhin den Amuro sprechen und das machen und deswegen hoffe ich, dass auch er selber Spaß an seiner Rolle hat und dass das soweit klappen wird.
Und dann sind wir auch angekommen bei den Anime-Episoden in Japan. Natürlich diesmal wieder ein ordentlicher Batzen, weil wir auch noch die Folgen aus dem Dezember haben. Und als erstes haben wir da die Episoden 1144 und 1145, der Hotel-Serienbombenanschlagfall. Und dazu erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Conan ist bei einer Buchhandlung, wo er einige vergriffene Bücher kaufen kann. Er hat von Ran von dieser Buchhandlung erfahren und die wiederum hat von Masumi davon erfahren. Und Masumi lauert dann Conan auch auf und lockt ihn in sein Hotelzimmer mit einer kleinen Finte, weil sie da natürlich wieder das Gegenmittel stehlen will, aber ach blöd, er hat es diesmal gar nicht dabei. Und Conan war erst so, will ich nicht, weil es gibt aktuell eine Anschlagsserie in Hotels von einem Bombenleger. Aber Masumi sagt, sie hat da aus dem System einen Code von einem der Bombenanschläge. Und dann stellt sich aber heraus, durch einen anderen Gast erfahren sie, dass in diesem Hotel, wo Masumi und Con jetzt sind, der Bombenleger wieder zuschlagen will. Und sie versuchen sich dann an der Rezeption irgendwie Zugriff auf den Fall zu verschaffen, aber die sagen so, ein Kind und eine 17-Jährige? Nee, aber dann kommt Eri Kisaki dazu, die als juristische Beraterin für das Hotel engagiert wurde und die verschafft sich dann Zugriff auf den Fall, indem sie auch ein bisschen Kogoro Name-Dropping betreibt, obwohl sie es erst nicht will. Aber dann kommen sie da in den Fall rein und können die Leute befragen, den einen Zimmergast, der den Code gefunden hat, einen Pagen und ein Zimmermädchen sind da die Verdächtigen. Und die drei Verdächtigen verhören sie dann und Mary hört auch zu. Und dann können sie, Überraschung, Überraschung, den Fall und den Rätselcode lösen und dann den Täter auch stellen. Doch es läuft nicht alles rund, auch wenn Masumi und Mary so agieren um nicht aus dem Hotel gehen zu müssen und dann wieder ein neues und ihren, der das alles bezahlt. Da wissen wir ja, das ist ja ein reicher Familienfreund, sagte Masumi ja schon mal, dass sie den nicht wieder belasten müssen. Aber es interveniert jemand, nämlich der Fahrer des alten Mannes mit der Sauerstoffmaske, die wir in dem letzten Fall hatten mit Momiji. Da sind die ja da in Kyoto vorbeigefahren in dem Haus. Und hier sind sie jetzt wieder aktiv. Der Fahrer hat Conan und Masumi schon verfolgt, auch bis ins Hotel. Und hat die ganzen Vorgänge beobachtet und löst dann aber von selbst den Feueralarm aus, wodurch das Hotel dann doch evakuiert werden muss. Und dadurch kommen Masumi und Mary ins Freie und werden von diesem Mann mit der Sauerstoffmaske gesehen. Und ja, er sagt, das ist wie ein Traum und das war scheinbar auch sein Ziel. Also er hat da irgend so ein Interesse an Masumi und Mary, was natürlich in diverse Theorien mit reinspielt. Aber jetzt erstmal zu dieser Episode. Wie hat uns denn der Hotel-Serienbombenanschlagfall gefallen im Anime?
Ja, mir hat das gut gefallen soweit. Also waren tolle komödiantische Elemente auch dabei, so ganz am Anfang, wo Masumi dann erzählt und ja, dann habe ich da den ne, Code gefunden und dies und das und so. Und man denkt, Conan ist sofort dabei und dann kommt so ganz trocken dieses: Nö, will ich nicht. Was? Das war schön umgesetzt und ja, dann auch so. Der Moment, der auch im Manga schon da gut dargestellt wurde, als dann Eri da mit auftaucht und dann diesem Autor da vorlegt, ja, wenn das Hotel dann in die Luft fliegt, dann verklagen wir sie, weil sie uns nicht ihr Zimmer durchsuchen lassen und dann laut Paragraph so und dies und das und dann er so, ja, okay, einen Moment, mache ich sofort und dann konnten die wieder dieser, kann das Hotel das machen? Und dann, nein, eigentlich nicht, aber das muss der ja nicht wissen. Also wirklich sehr schön und auch ansonsten sehr spannend umgesetzt, eben das Ganze mit dem, ja, Code suchen und dann unerkannt irgendwie ermitteln. Auch die Szene an der Rezeption war dann schön, wo dann man sofort denkt, naja, die erzählen denen das und dann sagen die auch, nö, warum sollen wir euch das erzählen? Wer seid ihr überhaupt? Geht weg. Und ja, das war dann sehr schön. Auch dann, ja, dieses Mystery-Element, sozusagen, was so die ganze Zeit mitschwingt, dieser Mann mit der Maske da und wie der Feueralarm-Typi dann da so, also keine Ahnung, wer das ist, also schon, ja, sehr interessant hier dann am Ende, diese Szene sozusagen. Da sind Spekulationen offen, also muss sagen, da hat mir der, obwohl ne, wir sind ja noch nicht am Jahresanfang, das Jahresende hat mir da dann gut gefallen, dass wir da eben eine spannenden Filler 2, nicht Filler, einen spannenden Manga-Zweiteiler hatten, nachdem ja die Filler im letzten News-Podcast, wie wir gehört haben, nicht so doll waren, war das echt mal wieder eine gelungene Abwechslung.
Ja, ich habe das Gefühl, dass man diesen Unterschied zwischen Manga und Filler halt immer mehr merkt. Also mir gefallen die Manga-Umsetzungen halt einfach deswegen gut, weil der Manga-Fall halt spaßig schon war und jetzt ist es derselbe Witz ist halt auch im Anime gut umgesetzt. Da kann man dann halt noch mal mehr lachen. Also manche Momente habe ich echt, da habe ich dann gedacht, ja, jetzt kommt das, wo Eri sagt, nein, auf gar keinen Fall mache ich das. Und da habe ich richtig darauf gefreut, wie sie das umgesetzt haben. Das Ding ist, ich bin natürlich dann immer ein bisschen von der Qualität enttäuscht. Ich meine, manchmal sah Eris Hand aus, als, keine Ahnung, als hätte ich die versucht zu zeichnen oder so, wo ich mir dann immer denke, ah. Andererseits gefallen mir dann wieder, dass sie versuchen, so ein paar kleine Details mit einzubauen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich Absicht ist oder nicht, aber zum Beispiel an der einen Stelle sieht man zum Ende von der, ich glaube, es ist zum Ende von der ersten Folge, wo man sieht, wie dieser Anruf da passiert und man sieht, wie der es am Ende ist, bei diesem, wie heißt denn der Hotelboy quasi, wie da die Hand in die Tasche, also es sieht zumindest so aus, als würde er die Hand in die Tasche machen, was ja auch Sinn macht, weil er den Anruf selber dann im Endeffekt beendet quasi. Und solche Geschichten, also eigentlich ganz cool, also wenn man darauf achtet und den Fall halt nochmal gucken kann und es macht Spaß, Manga-Adaptionen einfach zu sehen. Ich bin da immer sehr dankbar drum, dass wir die bekommen. Wie gesagt, ein bisschen mehr Qualität wäre manchmal auch noch ganz schön, aber gut, die müssen ja so viel zeichnen, die müssen so viel auf Zeit machen. Ich kann es auch am Ende verstehen und deswegen bin ich einfach dankbar, dass wir sie bekommen und dass wir sie auch in einer Form bekommen, die dem Manga Inhalt zumindest vernünftig darstellt und nicht da noch irgendwas kürzen oder verändern oder ähnliche Sachen, sondern dass der Witz sehr gut rüberkommt, der auch im Manga schon da war. Und das hat auf jeden Fall geklappt, weil ich habe es zusammen mit meinem Freund geschaut, der hat vorher noch nichts davon gewusst und der hatte auch unglaublich seinen Spaß. Also ich kann sagen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr den Zugang habt, dann guckt euch die Folge an. Es sind auf jeden Fall ein paar Lacher dabei.
Ja, das mit der Qualität sehe ich ähnlich. Die ist halt, also die Hände sind gerade immer ein Problem und je nachdem, wer da gerade die Regie macht oder die Animationsregie, es gibt da so einen, der macht dann immer die Proportionen sehr doll, da sind die Gesichter dann immer sehr spitz und so, das merkt man manchmal doll, da ist halt immer wieder, es schwankt halt und je nachdem, und es wird ja auch einiges outgesourced und so, ist immer das Ding, aber inhaltlich ja, Mary wieder Mutter des Jahres, wie sie hier ihre Tochter behandelt, ganz, ganz toll, lieben wir alle. Ja, Mann und Fahrer und Sauerstoffmann, schön was zum Rätseln. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt, meine ich, der erste Eri-Fall ohne Kogoro. Er wird zwar erwähnt, aber er taucht nicht selber auf. Das finde ich sehr schön. Ich bin ja auch immer, also finde ich einfach toll, Eri kann gern auch mal so auftreten. Ich bin ja auch einer von denen, der sagt, Kasor könnte auch mal gern auftreten ohne Heiji. Also das muss nicht immer im Doppelpack sein und so könnte Eri auch mal gerne auftreten ohne Kogoro. Das fand ich auch so ein Aspekt, der ganz schön war. Und ja, deswegen total solide und ich schließe mich da sonst dem Rest, was ihr gesagt habt, an. Dann hatten wir eine Filler-Folge, Episode 1146, die Buchhandlung, in der man eine Dampfpfeife hört, 4, uiuiui. Der vierte Teil, da haben sich bestimmt was ganz Besonderes ausgedacht, oder Olli?
Ja, es ging schon gut los. Anfang der Episode haben wir immer nur die Vorschau gekriegt. Und ja, wie wir es aus der Vergangenheit hörten, Fillereien und dann die Dampfpfeife, da war so ein Dämpfer dabei. Ja, schauen wir mal. Also ja, es geht im Prinzip ganz entspannt los. Die Detective Boys sind mal wieder in dieser Buchhandlung von dem und ja, scheinen da anscheinend Spaß dran zu haben, weil sie spielen da vorher ganz entspannt und ja, dann lesen sie da irgendwelche Bücher so, also wirklich so ein ganz entspannter Tag anscheinend. Also die Buchhandlung scheint zu laufen und dann kommt eine junge Frau herein, die Amy Komachi, die wendet sich an den Inhaber und sagt, hier, ich habe Ihnen doch letztens eine Kiste mit Büchern verkauft, da war ein Buch dabei, das ist da versehentlich reingeraten und ich brauche das unbedingt wieder, weil das ist für mich sehr wertvoll und ob sie ihm das wieder abkaufen kann. Und naja, wie es der Zufall so will, sagt der Inhaber, tut mir leid, das Buch habe ich schon wieder verkauft, also das klappt nicht. Dann will sie erst sozusagen bitten, dass er ihnen irgendwie die Adresse oder so gibt, beziehungsweise mischt sich da Conan so ein bisschen ein und gibt da so den Tipp, ja, vielleicht können die da dann irgendwie so in Kontakt treten oder so. Und er erinnert sich dann, der Inhaber, dass das ein Stammkäufer war, der kommt also recht oft vorbei. Und schon wieder ein Zufall, man weiß es nicht, betritt dieser Mann gerade den Laden. Und ja, da geht dann die Frau natürlich direkt auf ihn zu und erklärt ihr die Situation. Aber der ist total uneinsichtig und ja, überhaupt nicht kompromissbereit, voll genervt und so. Stößt sie weg, als sie da so ein bisschen hartnäckiger sein will, weil ihr das Buch halt auch wichtig ist. Und er stößt sie weg und dann ermahnt ihn sogar der Besitzer, dass er sich ein bisschen zusammenreißen soll. Naja, der kauft dann da wieder so ein paar Bücher aus der Grabbelkiste, sag ich mal, für so ganz billig. Und dann haut er auch wieder ab. Und ja, der Inhaber hat ihm ja sozusagen, ja, da es sein Stammkunde ist, kann er da auch nicht so viel gegen den machen, weil der ja auch viel treu kauft und so. Und ja, das ist dann so ein bisschen blöde Situation. Die Frau will dann erst, ja, sich damit abfinden und sagt dann, ja, dann gebe ich das Buch halt auf, sehr schade, ja. Und Ei ist dann noch was anderes aufgefallen. Und zwar haben wir ja alle gesehen, wie der Mann halt, ich sag mal, Billigbücher oder super Sonderangebotbücher gekauft hat. Und anscheinend verkauft er die im Internet weiter. Und da ist dann aufgefallen, dass so ein Buch, ich sag mal, was er vielleicht für 5 € gekriegt hat, das hat er auf einmal für 5.000 oder 500 weiterverkauft, was ja ein enormer Sprung ist im Preis. Und das finden die Detective Boys halt sehr merkwürdig und ja, wollen da im Prinzip so ein bisschen nachforschen. Und der Inhaber sagt dann, jo, ich begleite euch da, weil der Mann hat mich angerufen, der hat wohl hier seinen Schlüssel vergessen oder so. Dann gehen die zu seiner Wohnung, aber die Detective Boys verabschieden sich. Der Mann geht da alleine rein. Dann schreit der aber plötzlich und die Kinder kommen zurück und es, ja, findet sich der Mann tot in seiner Wohnung. Und ja, dann kommt natürlich die Polizei, ermittelt und ja, so nimmt der Fall dann seinen Lauf. Die Kinder kommen dann schnell darauf, ja, irgendwas hat der Täter auch mitgenommen und dann ist ja immer noch die Frage mit dem, ja, warum kann der Mann ein Billigbuch für so viel Geld verkaufen? Dann kommen sie schnell dahinter, dass mit Hilfe eines Buches sozusagen ja so eine Art Code gemacht wurde, wo man dann, wenn man das entschlüsselt, einen geheimen Übergabeort quasi findet und ja, sie finden dann im Prinzip heraus, dass der Mann ein Dieb ist, der wohl einen Juwelier überfallen hat oder so und sozusagen seine ja Diebstahlbeute, also die Juwelen, die kann man ja nicht einfach so verkaufen, würde ja auffallen. Deshalb nutzt er sozusagen die Bücher als Umschlag und packt die Juwelen da rein und die verkauft er dann im Internet und hat da so geheime, ja, Special Stichworte da drin, dass die das auch finden und ja, so kommen sie dann im Prinzip darauf und verfolgen dann so ein bisschen die Spur und können dann halt im Endeffekt dann auch, ja, denjenigen finden sozusagen, der dafür verantwortlich ist, wer dann den Mann auch umgebracht hat und bekommen dann die ganzen Hintergründe da sozusagen gesagt. Und ja, somit wäre dann ein weiterer Fall in der Buchhandlung, wo man die Dampfpfeife dann, ich glaube, zum Schluss nochmal hört, damit der Titel dann auch seinen Sinn erfüllt.
Ja, ich muss tatsächlich schockierenderweise sagen, dieser Filler war nicht schlecht. Also er war komplett solide. Das Problem ist nur, es war nicht wirklich ein Fall, wo man so als Con-Fan irgendwie mitraten kann, weil der Fall war eigentlich nur, ja, wir gehen hier halt hin, wir untersuchen den Tatort und A, hier schlussfolgern wir das und alles, also es gibt kein großes Rätsel, sondern ah, hier die Box und dann schließen wir die auf und finden den illegalen Schmuck und so. Ah ja, dann war wahrscheinlich Schwarzmarkt und so und Dings und dann finden wir sie halt den Buchcode und den lösen sie dann halt anhand von Büchern, die wir nicht kennen und was wir auch gar nicht wissen können und lösen den halt und dann finden sie dadurch den Ort, wo sie dann die Täter aufgabeln. Und ja, und das dann war es das im Prinzip schon. Also es war ein total solider Fall vom Ablauf her, nur halt zum Miträtseln war halt nichts, weil das konnte man effektiv nicht. Und es war dann auch recht simpel, aber nur weil es simpel war, muss ja nicht schlecht sein. Und hier mit so einem Buchcode, das ist jetzt nicht der schlechteste Code und so. Und dass das jetzt hier die Schwarzmarkt-Dinger waren, war auch ganz nett gemacht. Nur ein bisschen albern war das so mit den, dass er dann über die Hashtags kommuniziert, weil irgendwie dann in einem Buchportal als Tags irgendwie reinzustellen, Black und Diamant 0,5. Ist also vielleicht ein bisschen sehr offensichtlich, weiß ich nicht, ob das Schwarzmarkthändler wirklich so machen, aber sonst so allgemein, dass man da irgendwie das Geld wäscht und so für illegale Sachen, als Idee her ganz nett und so, deswegen waren durchaus so die Fallen, nur halt nicht wirklich konmäßig zum Mitraten, sondern halt recht linear und einfach nett zum Anschauen und
Ja, nett zum Anschauen, da bin ich dabei. Also, wie gesagt, wir kennen ja das Problem mit den Füllereien und wir haben jetzt hier schon die Nummer 4. Da bin ich aufgrund der Vorerfahrung so ein bisschen, Ah, ich weiß nicht, ob das was wird rangegangen oder vielleicht sollten wir das lieber lassen. Aber ich muss auch sagen, wie Lasse, also hat mir doch gut gefallen, dieser vierte Teil. Ich glaube, der dritte war schlechter. Ich weiß es nicht mehr, was davor kam. Aber jetzt hier der vierte war doch, ja, war schön. Also auch das mit dem Mystery-Aspekt am Anfang, dass er da Bücher, die total billig sind, auf einmal für so eine hohe Summe verkauft. Da denkt man, hä? Ja, da ist man auf jeden Fall sofort dabei, weil man dann denkt, oh, das gilt es aufzuklären. Und ja, dann entsprechend, ja, die Sache mit dem Buchcode da, das war auch, ist jetzt für mich nichts Neues. Ich kenne das auch aus anderen Kriminalstories, aber auf jeden Fall ein Grundprinzip, was sehr gut funktioniert. Dass sie das dann da anhand der Bücher entsprechend, ja, zusammengesucht haben. Und ja, von daher fand ich, das war soweit alles gut. Ja, dass er mit der Konfrontation dann mit dem Täter und dem, ja, sozusagen, der dafür verantwortlich war, dass es da so zum Mord kam. Ja, war, das war so ein bisschen komisch, fand ich, dass er da so ausgetickt ist aufgrund der Sache, aber gut. Ja, das war so, oder wie er das irgendwie rausgefunden hat, ja, war mir nicht so ganz, fand ich etwas schwammig, aber ja, noch seltsamer fand ich das auch, was Lasse schon angemerkt hat, dass da ganz offensichtlich in der Online-Anzeige das mit den Hashtags da kommuniziert wird, wo ich dann so denke, hä? Gut, über Black könnte man vielleicht noch denken, ja, das ist vielleicht die Farbe des Umschlags oder so. Aber wenn die nicht schwarz ist, dann ist das auch seltsam. Und dann total offensichtlich, ja, Diamant da reinzuhauen, wo ich dann so denke, hä, ich kaufe hier ein Buch. Was hat das mit einem Diamanten zu tun? Also, und das öffentlich im Internet. Also, ja, weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde, aber ja. Ansonsten kurz, knapp, präzise gesagt, muss ich sagen, doch die Buchhandlung mit der Nummer 4, das war ein schöner Fall, das war gut anzusehen, das hat doch Spaß gemacht. Trotzdem würde ich bitten, dass das kein Startschuss ist für, oh, der vierte Teil war gut, lass uns noch mal 4 hinterherhauen. Bitte nicht, also. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen Fälle davon gelaufen sind, aber nur weil jetzt einer oder zwei von 4 mal gut waren, muss man das nicht ausreizen. Also, das war nett anzusehen, das war eine gute Filler-Episode, aber es hätte auch genauso gut nach hinten losgehen können.
Ich fand es auch besser als den dritten Teil. Das war das, wo sie dann zu so einem Schreibseminar da gegangen sind von so einem Buchsammler und da war da der Buchrücken vergiftet in der Bücherei da von dem. Also die Folge, ich meine mich zu erinnern, die hatten wir damals. Fanden wir nicht toll. Also von daher einmal eine Steigerung in diesen Füllereien. Ja, immerhin etwas. Und dann hatten wir noch eine weitere Filler-Episode in 2024, nämlich Observation 4. Da von der Füllerei brauchen wir auch offensichtlich 4 Teile. Und dazu erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. In Observation 4 geht es in den Baker Vergnügungspark, der seit 50 Jahren offen hat, aber jetzt schließen muss, leider. Und das ist der letzte Tag. Und die Detective Boys besuchen ihn und entdecken dabei Chiba und Takagi, die sich mal wieder bei einer Observation befinden und mischen sich natürlich wieder in den Fall ein. Denn es ist so, dass vor 6 Jahren ein Juwelier ausgeraubt wurde und der Täter wahrscheinlich die Juwelen in dem Vergnügungspark versteckt hat. Jedoch jetzt, wo das abgerissen wird, haben die Polizei den besonders im Auge, weil die Juwelen wurden scheinbar bisher noch nicht wieder, sind noch nicht wieder aufgetaucht, nicht irgendwie illegal auf dem Schwarzmarkt, also vielleicht auf den Bücherseiten auch nicht, die wir aus dem letzten Filler kennen. Keine Hashtags damit. Und deswegen observieren sie das hier, um zu gucken, wo der Täter irgendwie sein könnte, weil es gab damals 2 Täter und einer ist gestorben und der andere, der Komplize, könnte das jetzt irgendwie wiederholen. Und deswegen behalten sie es im Auge. Es gibt 3 Bereiche, die nur für Mitarbeiter sind. Deswegen vermutet Con, dass die Juwelen irgendwo da sind, weil sonst irgendwo, wo die irgendwie dauernd hinkommen, ist natürlich alles ungünstig. Deswegen irgendwo in den privateren Bereichen. Und es gibt dann 3 verdächtige Personen, die sich dann irgendwie in den Regionen zu schaffen machen. Es gibt einen anderen Wachmann, einen sehr alten, der scheinbar auch damals auf der Beerdigung war von dem einen Verbrecher. Und dann gibt es einen Lieferantenfahrer von dem Uber Eats-Verschnitt, Baker Eats, den es da gibt. Und noch eine Frau, die scheinbar deren Tochter weggelaufen ist und die sie sucht und die dann auch zu einer der drei Bereiche geht. Und die Detective Boys sind dann überall so ein bisschen unterwegs und Con beobachtet das Ganze mit Takagi aus dem Sicherheitsraum raus. Und dann kommt plötzlich noch eine Bombendrohung von scheinbar dem Täter und überall tritt Rauch aus und es gibt ganz große Verwirrung. Und Con untersucht dann die drei Bereiche so ein bisschen und kann dann den wahren Täter herausfinden, wer das davon ist. Ja, und am Ende überführen. Und dann spielt das am Ende so ein bisschen zusammen, weil es stellt sich heraus, die Frau war die Täterin und sie hat den Lieferanten benutzt, um das rauszuschmuggeln, quasi die Juwelen, aber das konnte Con erkennen. Und der Wachmann war dann unschuldig, weil er hat ihn dann nur. Er hatte auch was versteckt, aber es waren Memorabilia aus dem Vergnügungspark, die er retten wollte, bevor alles abgerissen wird. Ja, also dann Fall gelöst und am Ende wird da ein neuer. Da wird ein Einkaufszentrum gebaut, da wo der Vergnügungspark vorher war. Und die Detective Boys hoffen, dass auf dem Dach des Vergnügungsparks ein neuer Freizeitpark gebaut wird, weil das gibt es in Japan. Dach-Freizeitparks gibt es. Ja. Toll, schöne Sache bestimmt. Ja, und dann ist der Filler dann auch abgeschlossen. Ja, wie fanden wir den denn so?
Ja, da muss ich leider sagen, den fand ich nicht so toll. Also da war der Buchhandlungsvierteiler, also die Vierteiler, ne, die vier, war da, fand ich da wesentlich spannender und mitreißender als jetzt hier den Vergnügungsparkfall. Da fand ich ein paar Dinge waren irgendwie ein bisschen sehr seltsam und das hat mir so irgendwie überhaupt nicht gefallen. Auch das mit der Frau, die da so, ja, irgendwie war das total offensichtlich oder so. Und wo man selbst als Zuschauer merkt, wenn da bestimmte Szenen kommen, warte mal, was ist da denn jetzt los? Haben die sich verschrieben oder so? Nein, das war tatsächlich so. Und dann dieser komische Pizzamann da und der dann da irgendwie versucht, irgendwo durchzugehen mit seiner Tasche, was nicht klappt. Also, oder waren die Gebäude einfach nur komisch nacheinander gebaut? Also, fand ich alles irgendwie sehr seltsam. Auch, ja gut, da kann man sich vielleicht mit anfreunden oder so, aber so dieser Fakt, ja, das war, da wurde was überfallen, dann wurde da die Beute versteckt und 6 Jahre lang ist da nichts passiert. Und jetzt auf einmal, wo das Ding stillgelegt wird, nach 6 Jahren kommen die dann auf die Idee, ja, dann jetzt haben wir es endlich geschafft, jetzt können wir endlich die Juwelen holen. Und ich mir dann so denke, wenn der Park aber jetzt noch 50 weitere Jahre bestanden hätte, was wäre denn dann? Also dann werden die ja gar nicht mehr leben, um sich die Beute zu holen, also.
Das wurde aber am Ende erklärt, da hat die Täterin gesagt, sie hat gewartet, bis das Verbrechen verjährt ist. Aber jetzt wurde der Park abgerissen, deswegen musste sie sie jetzt holen, bevor das Verbrechen verjährt ist.
Ah ja, okay, gut, dann ja, aber das hatte ich dann nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, wie gesagt, also da fand ich, gab's so ein bisschen, ja, paar einige Dinge, die sich mir nicht so erschlossen haben wie in der Folge davor. Ja, deswegen fand ich die jetzt nicht so doll und ich glaube, die würde ich mir auch nicht noch mal angucken.
Ja, mir geht's da ähnlich. Ich fand die auch nicht so toll. Ich habe mich ja auch so bei manchen Dingen gefragt, so, wie wollte die Frau jetzt irgendwie das, sie hat das dann in seine Tasche getan vor dem Fahrer, um die da rauszuschmuggeln und hat ihn zum Bahnhof gelotst. Wie wollte sie jetzt die Tasche mit den Juwelen in seiner Tasche dann von ihm holen? Wollte sie die heimlich da rausnehmen oder wollte sie ihn da wieder dazu bringen, irgendwie die da stehen zu lassen, das heimlich zu entwenden? Also, keine Ahnung. Weil er fährt ja dann mit seinem Fahrrad, also ist er wahrscheinlich schneller als sie. Und dann keine Ahnung, wie das dann hätte funktionieren sollen. Und was ich mich die ganze Zeit auch gefragt habe, arbeitet da kein einziger anderer Sicherheitsmann? Also wir hatten Shiba und Takagi, die haben sich da in den Sicherheitsschuster für die Observation mit reingemacht. Und der 70-Jährige da, der Verdächtige, war dann auch irgendwie noch so halb da am Machen. Aber ansonsten, als es dann um die Bomben und verschüttetes Mädchen und wir können nicht an allen Orten gleichzeitig sein, wo ich mir sagte, der Park war ja zum letzten Mal heute regulär geöffnet. Gibt es da keinen einzigen anderen normalen Sicherheitsmann, der da irgendwie helfen könnte, wenn es eine Bombendrohung gibt oder wenn ein Mädchen verschwunden ist? Also das war total komisch. Da wollten sie halt nicht mehr Charaktere einführen. Aber ich habe mir gedacht, es hat sich angefühlt, als ob nur Takagi und Chiba da irgendwie richtig arbeiten würden als Teil ihrer Observation. Sonst ist kein Parkpersonal sonst irgendwie gab. Also das war total komisch irgendwie und ja, war eine nette Idee so teilweise, dass die Täterin dann den einen anderen Verdächtigen dann irgendwie so ausnutzen wollte als Teil ihres Tricks. Das war eine nette Idee so. Aber ja, insgesamt am Ende war es dann ein bisschen verwirrend und nicht so toll der Fall und ja, fand ich nicht so gut. Dann sind wir jetzt im Jahr 2025 angelangt. Da hatten wir extra einen extra Trailer tatsächlich am Anfang des Jahres, wo sie gesagt haben, das 2025 Neujahr Special Line-Up mit vier Manga-Episoden am Stück. Zwei Fälle werden adaptiert aus Band 103, die wir in Deutschland ja auch schon kennen. Und da waren die ersten beiden Episoden, Episode 1148 und Episode 1149. Detective Boys und ihre zwei Aufsichtspersonen. Und zu diesem Manga-Fall erzählt uns jetzt Olli noch mal ein bisschen was.
Ja, wir beginnen in der Grundschule, wo die Kinder gerade am, ja, Aufräumen sind sozusagen. Conan räumt weniger auf, der beschäftigt sich eher mit den Nachrichten, die halt nochmal ja, News bringen sozusagen zum Hotel-Serienbombenanschlag. Wir haben es ja gerade gehört und auch gesehen vielleicht. Und ja, da hat er so ein bisschen Auge für. Wo dann Ei sagt, hey, jetzt guck hier nicht in dein Handy, hilf uns mal hier beim Aufräumen. Und dann hören wir nur Genta und Mitsuhiko und Ayumi, die sagen, boah, guck mal, wie toll das da ist. Und auch die gucken ins Handy. Und ja, die interessieren sich aber für eine Kamen Yaiba Aktion, die an einem Strand stattfindet. Und die Aktion gibt's nur noch heute. Und deswegen wollen sie da eigentlich unbedingt hin und sagen, oh, wir fahren mit Professor Agasa dahin, der ist bestimmt so lieb und fährt uns dann da heute Nachmittag noch hin, damit wir das super Special-Angebot nutzen können. Da muss Ei dann aber direkt eingreifen und sagen, der Professor hat sich einen Hexenschuss oder Rückenprobleme zugezogen, der kann kein Auto fahren. Und ja, dann stehen die Detective Boys irgendwie ohne Fahrer da, weil wer anders fällt ihnen jetzt auch nicht ein. Die Eltern können wahrscheinlich auch nicht. Ja, und deswegen ist das alles ein bisschen schade, weil sie wollen ja eigentlich unbedingt die Kamen-Jaiba-Aktion mitnehmen. Und das hört Rumi Wakasa und sagt, oh, hier, Kinder, wir fahren da einfach als Lehrer-Schüler-Gespann hin. Ich miete ein Auto und dann fahren wir dahin und du, Ei, sie wendet sich direkt an Ei, kommst doch bestimmt auch mit. Und Ei sagt natürlich, ja, natürlich, ich bin auch dabei. Und ja, das hört Conan und der schaltet dann Subaru Okiya bzw. Shuichi Akai ein, weil wir uns und er sich dann auch an den Fall erinnert, wo Masumiya aktiv wurde, um so ein bisschen bei Ei-Nachforschungen anzustellen und jetzt will Rumi da irgendwas machen und dann sagt er hier, da gibt's unsere Lehrerin und die könnte Ei irgendwie in Bedrängnis bringen. Wäre gut, wenn du da mit dabei bist. Und auf einmal ist dann Subaru Okiya mit dabei, der das Auto gemietet hat und fährt dann unsere sechs Personen, sind es sechs, ja, zum Strand und dann verbringen die da sozusagen ein bisschen Zeit miteinander. Erst gehen sie in dieses Strandrestaurant, was eben die Jaiba-Aktion hat. Die wunderbare Jaiba Wiener Schneckenwurst mit Special Senf und so Kram da halt. Und Da freuen sie sich tierisch drüber und essen das mit Begeisterung. Bis auf Gender, der seine Wurst aus Versehen fallen lässt. Und ja, dann bestellt Rumi aber eine neue und alles ist gut. Und dann lernen wir noch so die Personen kennen, die in dem Strandhaus auch arbeiten. Und wir erfahren, dass der Chef des Ganzen, ja, die da wohl mehr oder weniger eingespannt hat, weil von der einen Angestellten der Bruder war eigentlich für ihn tätig und hat Schulden angehäuft. Dann ist der aber verstorben, weil der wohl Selbstmord begangen hat oder so. Und daraufhin hat er aber gesagt, die Schulden sind noch nicht abbezahlt, ich will aber mein Geld wieder haben. Also du als seine Schwester und ja, deine Freundin und der Freund da, die können hier mitarbeiten. Dann macht ihr sozusagen die Schulden weg. Und deswegen arbeiten die jetzt da. Und ja, die Detective Boys verbringen dann ein bisschen Zeit am Strand. Rumi und Subaru sitzen, naja, ich sag mal, fast in voller Montur am Strand und am Sonnenschirm. Ja, werfen sich gegenseitig so ein paar Sätze an den Kopf, was man ja unter langer Kleidung an einem Strand verstecken könnte, was sehr seltsam ist. Irgendwelche hässlichen Narben vielleicht oder eine spezielle Sonnenallergie oder irgendwie sowas und lachen dann am Ende da herzlich drüber, nachdem Rumi noch versucht hat, von Subaru ein bisschen was über Ei rauszukriegen, weil er ja daneben an wohnt. Aber das hat er direkt abgeblockt. Und naja, dann hatte sich dann des Strandhauses, hat sich in den Aufenthaltsraum dann zurückgezogen, wollte da ein bisschen schlafen. Und die anderen drei hatten auch was zu tun. Dann treffen die wieder zusammen, beziehungsweise nur die beiden Frauen, und sagen dann, jo, wir machen jetzt hier gleich wieder auf. Wo ist denn der Chef und wo ist unser Kollege? Ja, schauen wir mal, wahrscheinlich im Aufenthaltsraum da hinten. Und da pennt auch der Kollege mitten auf dem Sofa. Und der Chef ist aber nicht zu sehen. Stattdessen ein riesiges Bündel in der Ecke, was die eine Kollegin dann entschnürt. Und plötzlich ist da der Chef drin. Natürlich tot. Und ja, Polizei wird gerufen, es wird ermittelt, was denn passiert sein könnte. Und ja, Conan, der in dem Fall nicht auf Kogoro zurückgreifen kann, sagt so ein bisschen, ja, hier ist Subaru, hat mir so ein bisschen was erzählt und der ja, hilft dann auch kräftig so bei der Auflösung mit. Am Ende sozusagen kann dann auch das ganze Verbrechen, wie es so gestartet ist, aufgelöst werden. Der Täter wird entsprechend auch, ja, gefunden. Aber wie sich dann herausstellt, gibt es da noch so eine Diebesbande, die da mit involviert ist sozusagen. Und die wollen natürlich nicht, dass die eine Kollegin, die erst alles ausplaudern wollte, dass sie das tut. Und deswegen kommt er da, der Chef der Bande, mit seinen ganzen Schergen an und will alle vermöbeln. Subaru kann ja natürlich so ein bisschen was entgegensetzen und sagt dann zu Rumi und den anderen, dass sie fliehen soll, was sie dann auch tut. Und Subaru macht da so ein bisschen die kaputt. Und Rumi schließt die anderen dann im Strandhaus ein und ja, dann macht sie da plötzlich ihre eigene Action, aber ganz geheim und verbirgt das vor den anderen auch und sagt, nein, ich hab mich hier versteckt, die anderen haben sie wahrscheinlich selber irgendwie in die Haare gekriegt, weil die Beute nicht teilen wollten oder so. Was Conan aber halt auffällt, weil Rumi irgendeine Verletzung an der Hand hat und ja, also hier wieder ganz mysteriös Rumi in Aktion.
Ja, Rumi in Aktion, das ist schon immer ganz cool, weil also es ist eigentlich, was die Interaktion der Hauptcharaktere angeht, finde ich eine gute Folge. Also es macht immer noch Spaß. Ich muss nur sagen, beim zweiten Mal gucken und auch jetzt drüber sprechen, die ist halt noch mehr gekünstelt, ne, als alles sonst wie. Also genau dieses zu Beginn, ach so, warum sollten wir auch unsere Eltern fragen, wenn wir hier auch Lehrer und noch wen anders fragen können und solche Geschichten. Irgendwie fällt einem das beim zweiten Mal schauen nach dem Lesen dann irgendwie auf. Ich muss auch gestehen, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging. Im Manga sind ja keine Farben angegeben, auch nicht von den Tüchern oder ähnlichen. Und dadurch vielleicht fällt es einem nicht so stark auf, aber dieses Blau, ne, das ist schon ganz schön leuchtend. Ich weiß nicht, selbst wenn ich jetzt den Fall nicht, ja, habe ich mir jetzt nicht vorher nochmal durchgelesen. Ich wusste ja in dem Moment schon wieder, wer es ist, ohne großartig drüber nachzudenken und alles. Und dann an der einen Stelle, ich weiß auch nicht, ich habe nochmal nachgeguckt. Also im Manga ist es auch so offensichtlich, aber aufgrund von diesen Farbkodierungen ist es halt im Anime nochmal so viel schreiender mit dieser Wurstrolle auf dem Hinterteil. Also deine Szene ist hier so präsent. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, irgendwie, der Fall ist halt irgendwie ganz nett mit dieser Szene, wo da Subaru und Rumi am Strand sitzen und sich so gegenseitig so, hey, warum bist du denn hier komplett angezogen und warum bist du denn hier komplett angezogen eigentlich und was könntest du darunter verstecken und sowas in der Richtung, wo man sich so denkt, so, okay, ja, interessante Konversation. Wohin führt das hier? Ja, war auf jeden Fall wieder sehr lustig. Und auch manche Szenen fand ich dann zum Beispiel auch, das sind dann so Details, die sind dann wieder gut umgesetzt, so wo sie bei der Autofahrt bläst Genta ja hinten wie heißt das, diesen Wal auf oder Hai oder was es sein soll. Das ist im Manga gar nicht, also es ist zumindest nicht so präsent dargestellt, wie das halt in der Szene im Anime umgesetzt ist, wo man die ganze Zeit die Erwachsenen vorne sprechen sieht und im Hintergrund wird dieser Hai immer größer und größer und größer. Und ich denke mir nur so, Genta, das bläst man nicht im Auto auf. Also von daher, das sind echt wirklich gut umgesetzte Szenen. Und dann, wie gesagt, das mit der Farbkodierung kann man wahrscheinlich nicht anders machen. Aber also dieses Blau war so schreiend. Ich kann das irgendwie nicht anders formulieren. Also irgendwie, ich weiß nicht. So in der Umsetzung ist vielleicht leidet es auch einfach darunter im Vergleich zum Manga. Oder es soll so auffällig sein. Aber weiß ich nicht. Es hat mich halt einfach angeschrien, kann man quasi sagen. Dennoch, wie immer, Manga-Umsetzung macht trotzdem Spaß zu schauen. Also da gibt's ja nichts.
Ja, so einen fettigen Abdruck hätten wir bestimmt irgendwie subtiler machen können. Fettflecken sind ja auch nicht immer so offensichtlich, aber ja, das war dann nicht sonderlich subtil. Also im Manga war das ein bisschen subtiler. Ja, ansonsten, ich mag das mit Rumi und Subaru. Die Dynamik fand ich in diesem Fall sehr interessant. Auch wenn Rumis dann so ein bisschen, wie sie dann offensiv an Haibara rangeht. Das macht sie ja jetzt immer häufiger, wo man sich jetzt denkt, Subtilität ist auch nicht deine Stärke, liebe Frau Lehrerin. Aber Haibara beeindruckt das ja überhaupt nicht. Also von daher. Ja, und deswegen war es ein schöner. Also ich fand den Manga-Fall schon gut. Ich fand es hier auch schön umgesetzt. Auch gerade am Ende die Szene. Auch mit dem Flashback von Rumi. Und dann auch mit Subaru das alles. Für Subaru sehen wir auch nicht so oft kämpfen. Und hier war das ja mal wirklich wieder ein richtiger Kampf mit mehreren Menschen. Also das war schon ganz nett, alles umgesetzt und auch schon im Manga schön. Und Rumi mag ich einfach sowieso. Also es ist, ich finde, sie ist einer der tollsten Charaktere, die so in den letzten 10 Jahren dazugekommen sind. Ja, dann gab es halt noch die Sache mit auch noch mit den anderen Farben. In dem Sinne, wie das stilisiert wurde, das wird ja viel diskutiert. Und du, Wiebke, das ist ja auch angesprochen beim Opening. Hier ist es noch ein bisschen anders als dann in den nächsten beiden Episoden, aber ja, es ist auch aufgefallen. Ich fand es aber nicht unbedingt negativ. Es kam in der Vergangenheit auch schon mal vor, jetzt auch nicht so regelmäßig wie aktuell, aber das ist halt wahrscheinlich arbeitet da halt gerade einer dran, der das irgendwie als Teambild ganz toll findet. Ich fand es jetzt hier in dieser Episode noch nicht störend. Vielleicht in der nächsten so ein bisschen mehr, aber da kommen wir gleich zu. Aber ja, jetzt hier fand ich es okay. Und ansonsten ja, halt ein guter Manga-Fall und wahrscheinlich mein liebster Manga-Fall, den wir jetzt hier in diesem Podcast besprechen.
Ja, viel kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Wurde schon ja alles soweit gesagt, dass es uns gut gefallen hat und so. Was ich aber, ja gut, das ist natürlich eine kleine Sisyphus-Arbeit, die ich hier anspreche, ist eben das, was Wiebke auch gesagt hat. Wir kennen ja den Beweis sozusagen, der die Täterin überführt, nämlich dieser besagte Abdruck auf dem Tuch. Und da habe ich, weil ich es wusste, habe ich dieses Mal wirklich bewusst drauf geachtet. Im Manga ist das nicht so aufgefallen, aber hier gab es ja wirklich einige Szenen von der Frau, wo man eben besagte Stelle an anderen Szenen gesehen hat. Und da fand ich teilweise war das Ding da nicht zu sehen, der Abdruck. Also es gab Szenen, da hat man es gesehen, dann kam eine Szene danach, da war dann wieder alles komplett weg. Und am Ende natürlich in der Beweisszene wurde das dann klar angedeutet. Aber wenn ich dann wieder zurückgesprungen bin zu der Szene, oh ja, Moment mal, da sitzt das eigentlich und da ist das überhaupt nicht zu sehen und dann war das in der Szene auch nicht zu sehen. Also da wurde nicht diese Kontinuität beibehalten, so nach dem Motto, oh ja, mal ist der Fleck da, mal ist er weg und am Ende, oh, da sitzt natürlich der Fleck, das ist der Beweis. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist das so ein kleines Detail, was dann den Anime-Machern auch nicht bewusst aufgefallen ist, weil die Frau ja nicht immer in dem Winkel zu sehen ist, aber manchmal schon. Und da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt guck, achtest du da mal bewusst drauf, ob das auch wirklich kontinuierlich zu sehen ist, und war dann nicht so. Also ja, ist jetzt nicht groß störend für den Verlauf, weil es passt ja am Ende dann doch alles zusammen, aber irgendwie, da ich das wusste, habe ich so gedacht, naja, wenn ich das schon als Beweis bringe und dann auch Szenen bringe, wo ich den kompletten Körper halt auch sehe, dann muss ich als Anime-Produzent schon darauf achten, dass ich den Fleck wirklich in jeder Szene irgendwie andeute. Und ja, das ist da dann nicht passiert. Also ja, tut so jetzt dem Fall an sich keinen Abbruch. Ist mir aber nur aufgefallen, was ich noch erwähnen wollte.
Ja, sehr gut aufgepasst. Ich habe da tatsächlich nur die ein, zwei Mal hingeguckt, wo es mehr als offensichtlich war. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Im Manga ist es halt zumindest immer sehr, sehr stringent durchgezogen worden. Ist natürlich auch immer schwierig, ne? Das ist so, wie du es sagst, ne? Perspektivisch. Und dann musst du immer drauf achten. Und du willst es ja vielleicht anders darstellen. Und nicht zu 100% kannst du es ja eh nicht übernehmen aus dem Manga. Aber klar, ne? Man nimmt dann so ein Blau, wo es eigentlich dann auch immer aus jeder Perspektive zu sehen sein müsste. Also, ach, es war einfach nicht so smart. Ich bin nicht für blau. Man merkt es vielleicht.
Vielleicht sind wir dann eher für grün zu haben, denn grün hatten wir in den nächsten beiden Episoden sehr viel. Episode 1150 bis 1151, Kaito Kid und die Kronenmagie. Und zu diesen Manga-Folgen erzählt uns jetzt Wiebke nochmal etwas.
Ja, überraschenderweise, wir haben einen Kaito-Kid-Fall. Es geht auf jeden Fall um die Juwelen und es geht auch mal wieder um Verkleidungen. Und in diesem Fall fängt die ganze Manga-Umsetzung sowie im Anime genauso an wie im Manga. Und zwar befindet sich Kon gegenüber von zwei Azusas zu Beginn der Folge und er weiß nicht, was er machen soll. Und ganz offensichtlich ist Kaito-Kid einer von beiden Azusas. Um zu dieser Stelle zu gelangen, gehen wir ein paar Stunden zurück und wir erfahren, okay, was ist das große Ding, was ist der Juwel, um den es diesmal geht. Es geht diesmal um eine Krone, die vorne drin ein Juwel sitzen hat. Und diese Krone hat Kaito Kid angekündigt zu stehlen. Und was hat sich unser guter alter Yorokshi Suzuki ausgedacht? Der hat sich einen Windkanal ausgedacht, der verhindern soll, dass Kaito Kid einfach so mal eben schnell mit seinen Karten, an denen dann häufig so Drahtseile dran sind, durch den Raum fliegen kann und sich quasi verdünnisieren kann. Und dieser Windkanal, der schließt sich natürlich auch innerhalb von ein paar Sekunden, wenn die Krone entfernt werden würde. Und dementsprechend haben wir dann eine Art potenziell geschlossenen Raum, in dem Kaito Kid dann gefangen ist. Das ist das ganze Grundgerüst, auf dem das aufbaut. Natürlich haben wir hier wieder unsere klassischen drei Verdächtigen. Die drei Verdächtigen sind in diesem Fall Juwelenbegutachter oder beziehungsweise Antiquitätengutachter, Edelsteingutachter und halt die Managerin von der Ausstellungshalle. Und alle diese drei Charaktere berühren die Krone, die dann natürlich zu angegebener Zeit, wie angekündigt von Kaito Kid, gestohlen bzw. verschwinden gelassen wird. Und da steckt natürlich wieder ein Trick hinter. Und dazu kommt natürlich, dass, da muss es natürlich auch noch eine Verknüpfung geben, dass diese Gäste vorher Sandwiches serviert bekommen haben, und zwar vom Café Poirot. Und dabei gab es dann auch noch einen Ketchup-Inzident, der natürlich, wie man schon sehr schnell vermutet, dazu geführt hat, dass die Charaktere alle auf Toilette gehen mussten und sich in irgendeiner Art und Weise von den Ketchup-Flecken befreien mussten. Und man vermutet natürlich ganz richtig, dass da potenziell ein Kaido Kid sich das Aussehen einer der drei Charaktere quasi einverleibt hat. Noch vor Ort sind Ran und Sonoko und natürlich auch Nakamori. Und im Endeffekt halt auch Azusa am Ende. Und ganz am Ende gibt es dann auch noch eine Toro-Amuro-Interaktion, weil, wie bereits angekündigt, in den beiden Folgen spricht der neue Sprecher von Toro-Amuro zum ersten Mal in den Anime-Episoden. Es ist also dementsprechend am Ende ein klassischer Kaito-Kid-Fall. Es gibt wieder eine Auflösung. Kaito Kid wird überraschenderweise nicht geschnappt und am Ende gibt es noch eine Szene mit einem anderen alten Mann, weil wir hatten schon alten Mann mit Atemmaske, jetzt haben wir noch alten Mann mit Gehstock, Bart und Bademantel und vor allem mit Falken. Und ja, da ist wieder eine ominöse weitere Gestalt, über die es zu fachsimpeln gibt. Was haltet ihr denn von dieser Manga-Umsetzung?
Ja, also hier fand ich, ja, war natürlich wie im Manga auch schon, und du hast es gesagt, ja, diese so eine Special-Technik, sage ich mal, dieser Blick in die Zukunft, wo wir mitten im Geschehen sind und keiner weiß, warum sind wir hier, wieso, weshalb? Also fand ich, das war eine schöne, ja, Technik oder so, dieser Blick in die Zukunft mit, oh, wir wissen gar nicht, wie und wo und was. Man hat sich's denken können, sozusagen, dass man dann dahin geführt wird. Interessant fand ich dann auch, dass wir die besagte Szene dann erst in der zweiten Episode erreicht haben. Zeitlich passt das natürlich, aber war dann quasi sehr schön, darauf hinzuarbeiten und dann erst eine Woche später zu denken, ah, ja. Da haben wir angefangen und jetzt sind wir quasi da, wo wir letzte Woche noch mit eingestiegen sind, so ganz plötzlich. Und ja, das hat mir soweit gut gefallen, auch wie Kit da mit der Krone gearbeitet hat, wie dieser Windkanal inszeniert wurde und so, was man auch immer gesehen hat, wie da der Wind schön weht und alles. Und ja, das war schön, auch das Bezug genommen wurde eben auf den anderen Fall mit den Karten, wo er so schnell entkommen ist, dass sie gesagt haben, ne, diesmal nicht. Das war soweit, ja, gut gewählt und dann auch, ja, Toro Amuro war da gut mit eingebunden, auch mit seiner Aktion, wie er dann da am Ende Conan hilft, die richtige Azusa zu finden. Und dann nur sagt, so, okay, tschüss. Was? Sehr schön. Und ja, wie bereits, gesagt, finde ich ihn hier sehr passend besetzt. Also, ja, muss nicht nochmal alles wiederholen von vorhin. Aber ja, hab hier stimmlich keinen großen oder Unterschied so gemerkt. Ist mir nicht aufgefallen. Von daher, ja, war das schön umgesetzt. Mir hat das alles gut gefallen, wie Kaito Kid hier gehandelt hat, wie die Leute eingebaut wurden. Und auch eben besagte Mystery-Elemente, wo dann Wakita ankommt und sagt, hey, ich habe da mal ein paar Fragen über Rumi, die hat mich im letzten Fall, wo wir dann wieder auch auf einen anderen Fall zurückzuführen kommen, ja, gut, ja, umgesetzt, sage ich mal, diese Überleitung an vergangene Fälle, wo er Conan da ausfragen will, was auch misslingt. Und wie wir dann Rumi mit ihrem besonderen Blick sehen, also ja, kann einem schon Angst machen. Und ja, das fand ich, wie gesagt, sehr gut. Und natürlich eines der größten Mysterien hier wieder der alte Mann da am Ende, mit der Conan oder beziehungsweise das Smartphone da zertrümmert, weil Conan als Kidkiller erwähnt wird und ja, schon wieder nur fragen, hä, wer ist er denn jetzt? Er ist ja nicht der gleiche Mann wie der mit der Sauerstoffmaske. Und worüber ärgert er sich jetzt? Darüber, dass Conan den gefangen hat, dass Kaito Kid nicht gefangen wurde oder so? Also wirklich gute Episode mit Kaito Kid mit eingebunden. dieses Ganze, was da so mit anspielt, und die Mystery-Elemente, die Raum für Spekulationen und Diskussionen geben, hat mir gut gefallen, wie wir hier sozusagen aus dem Monat episodentechnisch entlassen wurden.
Ich fand es auch einen sehr gelungenen, wenn auch vielleicht etwas, ja, es ist halt so ein typischer Kid-Fall. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Manche Leute sagen, oh, Kid ist mir zu eintönig geworden, immer drei Verkleidungen und so. Ich fand es vollkommen in Ordnung hier in diesem Fall, wie das alles gemacht wurde, was Olli gerade schon alles angesprochen hat mit den einzelnen Szenen, also mit Wakita und dann dem Mann am Ende. Und Amuro hier in dem dann auch nochmal mit drin. Fand ich auch alles gut. Und den Kid-Fall durchaus solide. Es hat mich sehr gefreut, dass wir am Ende die Turbo-Rollschuhe mal wieder gesehen haben, die wir aus dem Kaito Kid-Manga einmal kennen, wo Aoyama dann 2011 in der Treasured Edition, die wir auch hatten, dahinter in den Playback-Episoden gesagt hat, ah, die würde ich mal gerne wieder zeichnen. Und ah ja, nur irgendwie fast 15 Jahre später, beziehungsweise im Manga dann 14 Jahre oder so. Nee, 13, ja, über 10 Jahre, sagen wir es mal so, über 10 Jahre hat es gedauert, aber endlich, sie waren mal wieder da, die Turbo-Rollschuhe. Das fand ich schön. Ich finde es auch gut, so weil mit diesen Karten, mit den Drahtseilen, das hatten wir in dem letzten Kid-Fall da mit Amuro und Kasami, dann im Finale, und dass dann immer halt aufeinander aufbaut, dass halt Jirokichi dann halt immer vom letzten Fall so sagt, da im letzten, letztes Mal hat er das gemacht und da habe ich mir das ausgedacht. Und dann hat Kid halt wieder, überlistet ihn halt wieder. So, und dieses Spiel, das funktioniert für mich immer noch ganz gut, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Also von daher bin ich noch nicht so in dem Modus, dass ich sage, oh, Kid, nerv, komm mal bitte mal was anderes, sondern ich fand das alles recht positiv, hat mir gut gefallen, auch wenn mir der vorherige Manga-Fall ein bisschen besser noch gefallen hat.
Es hat halt seinen speziellen Humor, ne? Also ich meine, der kommt halt immer wieder bei den Leuten an. Wie gesagt, Jirokichi mit seiner etwas extravaganten etwas Art und Weise und mit seinen Zielen und dem Ganzen, und dann Nakamori, der wieder mit dabei ist. Und ach, dieser ganze Humor und naja, sagen wir mal, diese Art von Komödie, die dabei abgezogen wird, das Ganze sich selber auch irgendwie zu einem gewissen Grad sich nicht ernst nehmen, das finde ich bei den Szenen und bei dieser ganzen Konstellation auch irgendwie wichtig, dass das so ein bisschen überzeichnet ist, in dem Sinne, dass halt die Technik extrem extravagant ist und diese ganzen, ach ja, also ich finde, es passt immer ganz gut, wenn es so aufeinander abgestimmt ist. Wie gesagt, ich finde halt es ist halt fragwürdig, ob sie das mit diesem Farbschema, was sie sich dann immer überlegen, dass sie dann auch noch in diesem Fall die potenziellen Verdächtigen eingefärbt haben. Da habe ich dann wieder gedacht, ich so, okay, der ist dann orange, der ist rot, der ist grün, dann am Anfang ist Azusa, im Hintergrund blau. Irgendwie, keine Ahnung, also ab einem bestimmten Zeitpunkt werden es mir dann zu viele Farben. Weiß ich nicht, wohin das führen soll und was mir das Ganze suggerieren soll und vor allem, welchen Sinn das hat. Also das sollten Sie sich gut überlegen, inwiefern Sie das weiter fortsetzen. Aber ansonsten hat das Spaß gemacht, wieder diesen Fall zu sehen. Und wie gesagt, meine Vermutung steht irgendwie, dass das da eine Hakuba-Verknüpfung gibt mit dem Typen mit dem Falken. Aber mal gucken, was am Ende bei rumkommt. Mehr wissen wir ja bisher noch nicht.
Zumindest im Anime.
Korrekt.
Schaut auch gerne mal in den Manga rein, im Detective Con Weekly oder in den Bänden, da erfährt man vielleicht noch mehr. Und dann kommen wir zu den nächsten Episoden, die es jetzt bald zu sehen gibt, weil seit Jahren mal wieder haben wir es so, dass wir in zwei aufeinanderfolgenden Monaten die ganzen Folgen des Monats im Voraus kennen. Wow, im Februar. Durch ein paar besondere Umstände diesmal aber. Am 1. Februar lief jetzt ein Remaster von Episode 893, das Rätsel des berühmten Restaurants. Und dadurch kannten wir jetzt auch schon vorher die Episode vom 8. Februar, weil die Remaster laufen ja nicht in den Simulcasts, die es in Frankreich und in den USA gibt. Und manchmal ist das so, dass sie dann in Frankreich und USA versehentlich die Preview von der übernächsten Episode zeigen, nämlich die am 8. Februar. Da war uns dann schon bekannt, dass es sich dabei um die Episode 1152 Letzter Tanz handelt. Ein Filler mit Conan, Sonoko und Ran. Die Konstellation hatten wir auch schon jetzt ein bisschen länger nicht mehr. Und dann gab es noch einen speziellen Trailer wieder für die nächsten zwei Episoden danach. Episode 1153 und Episode 1154, die Bergprinzessin von Yakushima am 15. und 22. Februar, weil da reisen Konran und Kogoro auf eine Insel in der Präfektur Kagoshima in Japan und besuchen die Insel da und treffen dann halt auf diesen Fall, wo es um diese Bergprinzessin geht. Das ist ein Yokai in der Legende, die den Menschen das Blut aussaugt. Und dann gibt es dann einen Mord und da scheinbar war der Yokai dafür verantwortlich, aber es steckt natürlich ein richtiger Verbrecher dahinter. Und dafür gab es ein spezielles Ankündigungsvideo, wo Minami Takayama im Kagoshima-Akzent-Dialekt spricht und da die typische Rede von Shinichi aufstellt. Und wenn man diese Rede von Shinichi kennt, am Anfang auf Japanisch, dann kann man sich gerne mal dieses Ankündigungsvideo angucken. Gibt es einfach auf dem YouTube-Kanal von Con, haben wir auch verlinkt, wie da das mit Kagoshima-Akzent klingt, und das wirkt total befremdlich. Es klingt manchmal so, als würde Minami Takayama fast irgendwie ersticken daran, wie viele Vokale da irgendwie verschluckt werden in diesem Akzent. Also das ist ganz komisch. Und es ist keine Mystery-Tour. Das ist auch noch so ein Ding. Sie reisen in eine bestimmte Präfektur mit starkem regionalen Bezug. Es gibt extra Ankündigungsvideo und es ist keine Mystery-Tour tatsächlich, sondern die wird wahrscheinlich dann angeblich, hat wohl irgendein Mitarbeiter von TMS getwittert, die kommt im März, und den Tweet hat er dann wieder gelöscht. Also scheinbar gibt es die dann auch noch. Die findet auch in einer anderen Region statt. Kennt, also die echte Mystery Tour gab es ja schon. Und dann, die wird ja als Anime dann adaptiert. Aber ja, das hier mit Yakushima ist keine Mystery Tour scheinbar. Also keine Ahnung, wie das alles jetzt irgendwie zustande gekommen ist. Aber ja, also im Februar ein Remaster kennen wir schon und dann drei Filler und einer dabei. Ein Zweiteiler in einer anderen Region von Japan mit einem Yokai. Ganz kurios alles. Und diese Episoden werden wir natürlich auch alle dann im nächsten Concast News Podcast besprechen. Und damit sind wir aber dann auch heute für diesen News Podcast erstmal am Ende angelangt und mit dem News Podcast erfolgreich ins neue Jahr reingestartet. Ein Jahr, was bisher ja, naja, war ein solider, war, es war ein, es, das Jahr ist gestartet, kann man auf jeden Fall so sagen. Es hat begonnen und wir freuen uns auch, wenn ihr auch in diesem Jahr immer wieder gerne in den Concast News Podcast reinhört. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Themenseiten verfolgt. Connews.org findet ihr News rund um Detective Conan und alles, was mit Gosho Oriyama zu tun hat. Conwiki.org, da könnt ihr Sachen nachlesen, auch selber Wissen beitragen. Diskutieren mit anderen Fans könnt ihr im Conforum, conforum.org, oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf Threads, auf Mastodon, auf Blue Sky, überall unter dem Handle @connews oder @connews.org. Da findet ihr uns dann. Noch sind wir auch auf Twitter zu finden, aber das bald nicht mehr. Da haben wir auch schon auf Twitter das kommuniziert. Wir ziehen uns von der Plattform zurück. Das heißt, wenn ihr da irgendwie den Twitter-Content bisher habt, dann könnt ihr gerne uns auf Blue Sky folgen. Da findet ihr dann denselben Content, den wir auch bei Twitter posten oder bisher noch posten. Zum 28. Februar ist dann Schluss mit Con News auf Twitter. Also macht gerne den Umstieg, folgt uns in den blauen Himmel gerne. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über unseren Patreon-Account, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder indem ihr einkauft über unsere Amazon-Affiliate-Links. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, ihr bleibt uns auch in diesem Jahr gewogen und unsere Casts machen euch Spaß, ihr hört uns gerne zu. Und ja, schauen wir, was das Conan-Jahr für uns bereithält.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass alles das, was ihr euch dieses Jahr vornehmt, in Erfüllung geht und dass ihr uns auch weiterhin hört und Spaß daran habt, Conan und die Geschichte, die dahinter steht, weiter zu verfolgen. Bis zum nächsten Podcast.